Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, herzlich willkommen zum PropTechs Podcast. Stefan Behrens und ich, Thomas Wagner, wir besprechen aktuelle Themen aus dem Immobiliensteuerrecht. Wie immer vertreten wir hierbei unsere persönliche Auffassung. Stefan, worüber sprechen wir heute?
Grunderwerbsteuer, BfH-Urteil Römisch 2 Groß R 23 aus 18 vom 25. August 2020. Es geht um Fragen der teleologischen Reduktion von § 6 Absatz 4 des Grunderwerbsteuergesetzes.
Stefan, bevor wir uns konkret dem BfH-Urteil und seinem Sachverhalt widmen, kannst du einmal ganz grundsätzlich erläutern, worum es in den § 5 und 6 Grunderwerbsteuergesetz geht?
Ja, § 5 und 6 Grunderwerbsteuergesetz enthalten Befreiungsvorschriften. Also der Gesetzeswortlaut spricht von Nichterhebungsvorschriften. Es geht da um die Privilegierung von Grundstücksübertragungen zwischen Gesamthand und Gesamthänder und auch zwischen Gesamthandsgemeinschaften, soweit an beiden Gesamthandsgemeinschaften dieselben Gesellschafter deckungsgleich beteiligt sind. Und zugrunde liegt die Überlegung, das ist Zivilrecht aus dem letzten Jahrhundert, dass Personengesellschaften kein eigenes Gesellschaftsvermögen haben, sondern es ein Gesamthandsvermögen gibt, das den Gesellschaftsherren, den Gesamthändern gehört, halt nur gesamthänderisch gebunden, sodass im Grundsatz kein Gesellschafter über einen einzelnen Vermögensgegenstand, der zum Gesamthandsvermögen gehört, selbst verfügen kann, auch nicht anteilig und auch über seine Gesamthandsbeteiligung nicht verfügen kann. Und diese Befreiung nach Paragraphen 5 und 6, die eröffnen theoretisch ein sogenanntes Missbrauchspotenzial, weil ja der Übergang von Anteilen an grundbesitzenden Gesamthandsgemeinschaften, solange nicht 95% innerhalb von 5 Jahren übertragen werden, nicht steuerbar ist und man also Gesamthandsanteile nicht steuerbar übertragen und dann das Grundstück aus der Gesamthandsgemeinschaft auf den neuen Gesamthänder übertragen könnte. Und das ist genau Gegenstand der Regelung § 6 Absatz 4, über die wir heute reden. Wenn der Gesamthänder seinen Gesamthandsanteil innerhalb der letzten 5 Jahre nicht steuerbar erworben hat, dann soll er das Grundstück sich nicht grunderwerbsteuerneutral aus der Personengesellschaft übertragen lassen können.
So, das war jetzt schon sehr detailliert. Vielleicht noch mal ein bisschen zurück. Wir sprechen also über § 5 und 6 Grunderwerbsteuergesetz und in § 5 wird die Möglichkeit eröffnet, ein Grundstück von einem Gesellschafter auf die Gesamthand zu bewegen und insoweit wieder Beteiligungsidentität besteht, also insoweit wieder Gesellschafter schon vorher an dem Grundstück beteiligt war und dann dementsprechend nachher auch die Beteiligung an der Gesamthand hat. Insoweit gibt es eine Befreiung, die steht dann aber unter einer Missbrauchsverhinderungsvorschrift der Gestalt, dass man sagt, man muss eine 5-Jahresfrist erfüllen, in der man als Gesellschafter dann an dieser Gesamthand beteiligt sein oder bleiben muss, damit die Befreiung auch bestehen bleibt. So, und umgekehrt gibt es den § 6, da geht es um die Übertragungsvorgänge von der Gesamthand auf den Gesellschafter unter genau den gleichen Überlegungen, wobei es da die 5-Jahresfrist auch gibt, aber sie muss eben im Vorhinein erfüllt sein. Und dann gibt es auch noch die Vorgänge der Übertragung von einer Gesamthand auf die nächste, ebenfalls in § 6 geregelt. So, und Stefan, da kommen wir jetzt auch schon zum Urteil, über das wir heute sprechen möchten, weil da hatten wir einen etwas speziellen Fall mit einigen Besonderheiten. Kannst du da erklären, wie der Fall gelagert war, über den der BfH zu entscheiden hatte?
In dem Fall hatte zunächst die spätere Klägerin den 100-prozentigen Kommanditanteil an der grundbesitzenden Kommanditgesellschaft sowie den 100-prozentigen Anteil an der Komplementär GmbH selbst zu 0% am Vermögen der grundbesitzenden Kommanditgesellschaft beteiligt, erworben. Und die Gesellschaften befanden sich in wirtschaftlicher Not. Es wurde dann über das Vermögen der Kommanditgesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet und kurz darauf auch über das Vermögen der Komplementär GmbH. Und hier war im Gesellschaftsvertrag der Kommanditgesellschaft geregelt, dass wenn über das Vermögen der Komplementär GmbH das Insolvenzverfahren eröffnet werden würde, die Komplementärin ausscheidet. Und weil es ja eine Gesellschaft, die Kommanditgesellschaft, eine Gesellschaft mit 2 Gesellschaftern war, das bedeutet, dass, weil einer der beiden Gesellschafter ausschied, die grundbesitzende Kommanditgesellschaft endete und deshalb die Vermögensgegenstände, also insbesondere das Grundstück der KG und die Schulden, auf die Klägerin übergegangen sind. Also da spricht man von Anwachsung, entsprechend 738 BGB. Also wir haben die Fallkonstellation zunächst Verwirklichung des § 1 Absatz 2a des Grunderwerbsteuergesetzes wegen Übergang aller Anteile am Vermögen der KG auf den Kläger als neuen Gesellschafter. Diese Steuer wurde schon gar nicht wirksam festgesetzt und erst recht nicht bezahlt, weil das Finanzamt nicht gemerkt hat, dass es einen Grunderwerbsteuerbescheid gegen eine gar nicht mehr existente KG erlassen hat und dann auch im Insolvenzverfahren die Grunderwerbsteuerforderung nicht wirksam zur Anmeldung zur Tabelle gebracht hat und im Anschluss daran die Anwachsung, § 1 Absatz 1 Nr. 3 Grunderwerbsteuergesetz und die Klägerin beanspruchte für den zweiten Vorgang die Nichterhebung der Grunderwerbsteuer nach § 6 Absatz 2 Grunderwerbsteuergesetz und das Finanzamt versagte diese Befreiung, insbesondere mit dem Argument, dass der Erwerb der Anteile kurz zuvor ja tatsächlich gar nicht besteuert worden sei, weil die Steuer nicht überwiesen worden war und wegen Abschluss des Insolvenzverfahrens auch nicht mehr durchsetzbar war.
Ich fasse jetzt noch mal kurz zusammen. Wir hatten also einen Fall, da war die Klägerin die GmbH, der am Ende das Grundstück gehörte. So in dem vorgelagert war zum einen, dass die GmbH alle Anteile an der KG, die das Grundbesitz oder die das Grundstück zu Beginn hielt, mitsamt der Komplementäranteile erworben hatte. So damit war 1 Absatz 2a Grunderwerbsteuergesetz auf Ebene der KG verwirklicht. So und dann kamen diese Aspekte mit der wirtschaftlichen Not und dann kam es sozusagen insolvenzbedingt zum Ausscheiden der Komplementär GmbH. Damit ist die KG mit ihrem Vermögen angewachsen und das Grundstück ist nach oben auf die Klägerin, hier die GmbH, transferiert worden. Stefan, und dann, du hattest es auch schon gesagt, so dann kam es eben dazu, dass grunderwerbsteuerlich auf den Erwerb der KG-Anteile 1 Absatz 2a Grunderwerbsteuergesetz anzuwenden war, beziehungsweise eigentlich ja nicht auf den Erwerb, sondern auf die Fiktion der Übertragung von einer alten auf eine neue Personengesellschaft. Also man hatte die Grunderwerbsteuer schon auf Ebene der KG. Und dann im Nachgang bei der Anwachsung infolge des Übergangs des Grundstücks von der KG auf die verbleibende GmbH, den Vorgang nach 1 Absatz 1 Nummer 3 Grunderwerbsteuergesetz. Und hier wollte die Klägerin 6 Absatz 2, also die Befreiungsvorschrift ziehen, nach der man eine Befreiung hat, soweit man eben am Gesamthandelsvermögen schon beteiligt war. Zurück zum Urteil, Stefan. Was hat der BfH zu diesem Fall denn nun entschieden?
Ja, der BfH hat in sehr begrüßenswerter Klarheit die Befreiung zugesprochen, weil § 6 Absatz 4 Satz 1 teleologisch zu reduzieren sei, wenn der erste Erwerbsvorgang materiell rechtlich grunderwerbsteuerbar gewesen ist. Und ob die Grunderwerbsteuer auf den ersten Vorgang, durch den das Grundstück ja in den sogenannten grunderwerbsteuerrechtlichen Zuordnungsbereich der Gesellschafter der KG, also hier der Klägerin, gelangt ist, wenn diese Grunderwerbsteuer aus welchen Gründen auch immer nicht festgesetzt, nicht bezahlt wird, dann ändert das nichts daran, dass 6 Absatz 4 Satz 1 nicht anwendbar und deshalb die Befreiung zu gewähren ist. Und das ist entgegengesetzt zur Ansicht des in der ersten Instanz hier tätigen Finanzgerichts Mecklenburg-Vorpommern. Das Finanzgericht hatte auf den Wortlaut des Absatzes 4 Satz 1 von § 6 verwiesen, wo es ja schlicht heißt, dass die Befreiung nach 6 Absatz 2 nicht gilt, insoweit als ein Gesamthänder innerhalb von 5 Jahren vor dem Erwerbsvorgang seinen Anteil an der Gesamthand durch Rechtsgeschäft Unterlebenden erworben hat. Und dieser Gesetzeswortlaut ist ja hier erfüllt. Die Klägerin hatte sogar knapp 7 Monate vorher oder gut 7 Monate vor der Anwachsung die 100%ige Beteiligung an der grundbesitzenden KG erst erworben. Und die teleologische Reduktion dieses 6 Absatz 4 Satz 1 hat das Finanzgericht Mecklenburg-Vorpommern mit dem Argument zurückgewiesen, dass hier, wenn man die Befreiung gewährt, letztlich überhaupt keine Grunderwerbsteuer festgesetzt worden sei und das nicht der Sinn von Absatz 4 Satz 1 von § 6 sein könne. Das heißt, das Finanzgericht Mecklenburg-Vorpommern hat eher eine Einzelfallbetrachtung angestellt und lässt die Steuerbarkeit des ersten Erwerbsvorgangs, hier nach 1-2a nicht genügen. Vielmehr vergleicht das FG Mecklenburg-Vorpommern die Klägerin, die ja 100% übernahm, damit 1-2a verwirklichte, mit einem neuen Gesellschafter, der nur 94% erwirbt und dann der Folge das Grundstück durch Anwachsung übernimmt. Dabei da ist ja der Vorgang nicht nach 1-2a steuerbar. Und da meinte das FG Mecklenburg-Vorpommern, dass es hier nicht gerechtfertigt sei, die Klägerin als neue Gesellschafterin, die 100% erwarb, besser zu stellen als einen gedachten Anteilserwerber, der 94% erwirbt und damit nicht steuerbar erwirbt.
Das heißt, wenn wir jetzt nochmal in die Details reingehen, wenn wir uns jetzt grundsätzlich darüber unterhalten, wann findet § 6 Absatz 2 Anwendung und wann kommt es zu dieser Missbrauchsverhinderungsvorschrift nach 6 Absatz 4. Wenn wir jetzt beispielsweise einen Fall gehabt hätten, in dem die Anwachsung erfolgt wäre zu einem Zeitpunkt, der mehr als 5 Jahre nach dem Erwerb der Anteile an der KG gelegen hätte, dann hätte man ja keinen Zweifel daran gehabt, dass die Anwachsung jetzt in diesem Fall, also die Übertragung des Grundstücks auf den Gesellschafter von der Gesamthand nicht der Steuer unterlegen hätte aufgrund 6 Absatz 2. Also wenn wir die 5 Jahre voll gehabt hätten, dann wäre es kein Zweifel gewesen. Der nächste Fall wäre ja, dass man sagt, man erwirbt innerhalb der 5-Jahresfrist, die in 6 Absatz 4 steht, in grunderwerbsteuerbarer Art und Weise das Grundstück, ja, dann hätte man wohl auch gesagt, da greift eine teleologische Reduktion der 5-Jahresfrist, dann kann es auch zur Übertragung des Grundstücks unter Anwendung von 6 Absatz 2 kommen. So, und hier hatten wir eben einen Fall, da wurde innerhalb dieser 5-Jahresfrist nicht das Grundstück selbst hereingekauft, sondern da wurden ja die Anteile an der Personengesellschaft in grunderwerbsteuerer Art und Weise erworben, mit der Fiktion der Übertragung eines Grundstücks der Personengesellschaft alt auf eine Personengesellschaft neu, wie es 1 Absatz 2a immanent ist. Stefan, ne, das kann man, glaube ich, so sagen. Die erste Klarstellung besteht darin, dass man sagt, überhaupt infolge dieser Übertragung bedingt durch 1-2a, dieser Fiktion, ist man trotzdem in der Verkürzung der 5-Jahresfrist für Zwecke des 6 Absatz 4. Das ist sozusagen die erste Aussage.
Ja, also der BfH stellt den Fall des fiktiven Grundstückserwerbs durch die KG dem Fall des tatsächlichen Grundstückserwerbs durch die KG gleich. In beiden Fällen ist das Grundstück in diesem grunderwerbsteuerrechtlichen Zurechnungsbereich der Gesellschafter der KG gelangt, soweit sie im fiktiven oder wirklichen Grundstückserwerbszeitpunkt bereits an der KG beteiligt waren.
Genau, und jetzt kommt die darüber hinausgehende Klarstellung. Da sagt der BfH dann, es kommt auch nicht darauf an, ob dann am Ende Steuer gezahlt wird. Es kommt noch nicht mal darauf an, ob vielleicht eine Steuerbefreiung gegriffen hat bei dem Erwerb, sondern es kommt nur darauf an, dass in steuerbarer Art und Weise, also unter Verwirklichung eines Tatbestandes nach § 1 Grunderwerbsteuergesetz, das Grundstück in die Sphäre der Gesellschafter oder hier dann in die Sphäre erstmal dieser Personengesellschaft gelangt ist. Das ist die nächste Klarstellung, Stefan. Und da komme ich auch schon zu meiner nächsten Frage, nämlich diese Klarheit in der Aussage, dass man sagt, ob jetzt Steuer entstanden ist, ja oder nein. Hatten wir diese Klarheit auch vorher schon oder ist das jetzt was Neues?
Also soweit ich die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs überblicke, ist das in dieser Klarheit erstmalig so gesagt worden, also keine Gesamtbetrachtung der beiden Erwerbsvorgänge. Und wenn es bei der Steuererhebung im ersten Erwerbsvorgang irgendwie hakt, dass man dann doch den zweiten Erwerbsvorgang besteuern dürfe, unter Außerachtlassung von 6 Absatz 2, das habe ich in dieser Klarheit keinem Urteil bisher gesehen, weil hier wird ja ganz klar gesagt, wenn es irgendwelche Schwierigkeiten bei der Erhebung, Festsetzung, Eintreibung der Grunderwerbsteuer auf den ersten Vorgang, also Erwerb der Anteile, gibt, dann muss man die Lösung dort suchen. Aber man kann nicht, wie das Finanzgericht Mecklenburg-Vorpommern, quasi in einer Gesamtbetrachtung der beiden Vorgänge, in den Fällen, in denen die Steuer auf den ersten Vorgang nicht festgesetzt oder erhoben oder eingetrieben werden konnte, dann sozusagen hilfsweise den zweiten Vorgang, hier den Anwachsungsvorgang, besteuern. Und das ist in dieser Klarheit einmalig. Also was eigentlich nur noch fehlt, war, dass auch Bemessungsgrundlagenunterschiede daran nichts ändern. Also für den Fall, dass die Bemessungsgrundlage auf den 1-2a-Erwerb kleiner sein sollte als die Bemessungsgrundlage für den zweiten Vorgang, ist jetzt bei der Anwachsung nur bei zeitlicher Differenz und zwischenzeitlicher Bebauung vielleicht wirklich denkbar. Aber wenn die KG das Grundstück verkauft hätte zu einem hohen Preis, der über dem Grundbesitzwert nach Bewertungsgesetz steht, auch dann gilt das, was der BfH sagt. Also diese Aussage fehlt letztlich noch, aber ansonsten ist es allumfassend.
Stefan, das Urteil an der Stelle ist jetzt aus Sicht der Steuerpflichtigen ja erstmal erfreulich. Jetzt bewegen wir uns ein bisschen von diesen Urteilen weg und zwar hin zu den Erlassen zu § 5 und 6 Grunderwerbsteuergesetz. Was steht zu diesen Fällen denn in den Erlassen? Kannst du das bitte kurz erläutern?
Eigentlich steht in den Erlassen genau das, was der BfH entschieden hat, jedoch nicht pointiert auf den Fall, dass die Steuer, die im ersten Vorgang nach § 1 Absatz 2a angefallen ist, nicht wirksam festgesetzt und oder im Ergebnis endgültig nicht bezahlt worden ist. Also es gibt die Regelung in Ziffer 7.8.1.1, wo für § 5 Absatz 3 und § 6 Absatz 3 Satz 2 klar gesagt wird, dass diese Vorschriften teleologisch reduziert werden, wenn ein Missbrauch objektiv ausgeschlossen ist, was im Falle der Verwirklichung des 1.2a Satz 1 in einem Rechtsakt während der nachlaufenden 5-Jahresfrist der Fall ist. Und in Textziffer 7.6 im dritten Absatz, da wird gesagt, dass das im Grunde in gleicher Weise gilt für den § 6 Absatz 4, das heißt teleologische Reduktion, wenn eine objektive Missbrauchsvermeidungsmöglichkeit gar nicht in Betracht kommt. Aber an beiden Stellen und nach meiner Kenntnis in keiner veröffentlichten Verwaltungsverlautbarung wird dies auch für den Fall bekräftigt, wie gesagt, dass die Steuer auf den ersten Vorgang endgültig nicht bezahlt worden ist.
So, Stefan, nachdem wir uns jetzt mit dem BfH-Urteil beschäftigt haben und mit der Erlasslage, schauen wir ein bisschen in die Zukunft und auf aktuelle Gesetzgebungsverfahren und da vielleicht gar nicht mal so sehr auf ein originär steuergesetzliches Gesetzgebungsverfahren, sondern auf das Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts, also das MOPEC. Da haben wir einen Referentenentwurf datierend vom 18. November 2020. Und da muss man sagen, da droht jetzt mit Blick auf die Paragraphen 5 und 6 und auch auf Teile des Paragraphen 7, da droht jetzt etwas Ungemach. Stefan, kannst du da erläutern, worin dieses Ungemach bestehen könnte?
Ja, dieser Gesetzesentwurf, also bisher nur Referentenentwurf, Gesetzgebungsverfahren also noch nicht offiziell eingeleitet, der sieht einen neuen Paragraph 713 im BGB vor, also im bürgerlichen Gesetzbuch vor, ja, wonach die Beiträge der Gesellschaft her sowie die für oder durch die Gesellschaft erworbenen Rechte und die gegen sie begründeten Verbindlichkeiten Vermögen der Gesellschaft sind. Und § 713 BGB-Entwurf, das betrifft die BGB-Gesellschaft. Das heißt, in recht umfassender Weise und vor allem für BGB-Gesellschaften, die Grundbesitz erwerben und als Eigentümer im Grundbuch eingetragen werden wollen, wird das Gesamthandsvermögen, und das ja ist ja ein Vermögen, gesamthänderisch gebunden, der Gesellschaft her, ersetzt durch ein Gesellschaftsvermögen der BGB-Gesellschaft selbst. Und es ist unmittelbar angesprochen, die BGB-Gesellschaft, aber das Recht der UHG und das Recht der KG, das verweist ja im Handelsgesetzbuch, insoweit wie das HGB keine besonderen Vorschriften enthält, auf die Rechtsvorschriften im BGB für die BGB-Gesellschaft. Und deshalb diese Abschaffung der Gesamthand wirkt sich auch auf Kommanditgesellschaften und offene Handelsgesellschaften aus. Und man muss sagen, dass durch diese Gesetzesinitiative, also noch nicht offiziell ins Gesetzgebungsverfahren eingebracht, aber im Referentenentwurf jetzt vorliegend, das BGB-Gesellschaftsrecht, aber das hat, wie gesagt, Auswirkungen auf das Recht der OHG und der KG, angepasst werden soll an die BGH-Rechtsprechung. Der BGH hatte ja schon 2001 die Rechtsfähigkeit bzw. Teilrechtsfähigkeit der BGB-Gesellschaft anerkannt und im Jahr 2009 die Grundbuchfähigkeit. Und das Grunderwerbsteuerrecht hatte in den Paragraphen 5, 6, 7 Absatz 2 und 7 Absatz 3 ja noch am Wortlaut von Paragraphen 718, 719 BGB, wo das Gesamthandsvermögensprinzip niedergelegt ist, festgehalten.
Und das heißt letzten Endes, dass die Gefahr drohen könnte, dass ausgehend von diesem Referentenentwurf, der ja aus dem Bundesjustiz- und Verbraucherschutzministerium kommt, dass ausgehend von diesem Entwurf die Gefahr droht, dass die Gesamthand ersetzt wird oder dass das Gesamthandsvermögen ersetzt wird durch eigenes Vermögen der Personengesellschaft und dann auch die Grundlage für die Paragraphen 5, 6 und 7, 2 und 3 Grunderwerbsteuerrecht, dass diese Grundlage wegfällt. Das würde ja bedeuten, dass wir dann möglicherweise in Zukunft diese Möglichkeiten zur grunderwerbsteuerbefreiten Restrukturierung in Personengesellschaftsstrukturen, dass wir diese Möglichkeiten nicht mehr haben. Das würde zumindest drohen. Stefan, das siehst du dann wahrscheinlich auch so, richtig?
Ja, also zivilrechtlich erfolgt eine Gleichregelung von Personen- und Kapitalgesellschaften. Also Kapitalgesellschaften haben schon heute ihr eigenes Vermögen. Das Vermögen der Kapitalgesellschaft ist das Vermögen der Kapitalgesellschaft, nicht das Vermögen der Kapitalgesellschaft ter. Das soll ja für die Personengesellschaften, also bis auf Gelegenheits-BGB-Gesellschaften, aber hier grundbesitzende Personengesellschaften ausgeweitet werden. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man weitet Paragraphen 5, 6, 7 Absatz 2 Absatz 3 aus, auch auf die grundbesitzenden oder auf Kapitalgesellschaften, die von ihren Gesellschaftern Grundstücke erwerben oder an sie veräußern. Oder man streicht diese Nichterhebungsvorschriften ganz. Und weil ja die Gesamthand abgeschafft wird und im Grunde die Vermögen der Gesellschaft her zum Vermögen der Gesellschaft gekappt wird, so wie es jetzt bei den Kapitalgesellschaften schon der Fall war, spricht wohl mehr dafür, tatsächlich Paragraphen 5, 6, 7, 2, 3 aufzuheben. Also man muss zumindest befürchten, dass der Gesetzgeber sich eher für die Aufhebung dieser Nichterhebungsvorschriften entscheidet, statt Ausweitung auf Kapitalgesellschaften.
Wobei ich hätte vielleicht auch noch eine andere Hoffnung, und zwar, wenn der Gesetzgeber diesen Weg gehen sollte, dann könnte man ja auch überlegen, ob man einhergehend mit der Streichung von 5 und 6 vielleicht dann den Paragraphen 6a doch noch etwas aufwertet, weil das Grundproblem in Paragraph 6a ist ja derzeit unter anderem, dass die ganz normalen Übertragungsvorgänge Kraftkaufvertrag, also Paragraph 1 Absatz 1 Nummer 1, ja nicht erfasst sind. Und vielleicht wäre das ja auch eine Chance zu sagen, na, dann machen wir halt vielleicht an der Stelle diese Konzernklausel doch vielleicht etwas umfassender und würden da an dieser Stelle, ne, das wäre doch vielleicht eine Lösung. Übermaßen ist das eine große Hoffnung, die wir da an das BMF setzen würden, aber das wäre doch vielleicht eine Möglichkeit. Oder Stefan, wie siehst du das?
Ja, absolut. Also sollte, wenn es zur Abschaffung der Paragraphen 5, 6 und 7 Absatz 2 Absatz 3 kommt, eine Kompensation erfolgen. Und das wäre sicherlich angebracht, das durch Ausweitung von Paragraph 6a zu tun. Die Befreiung oder Nichterhebung dürfte oder könnte dann halt nicht mehr davon abhängen, dass es diese besonders enge Beziehung im Innenverhältnis zwischen Gesellschaftern und Vermögen der Gesellschaft gibt. Weil diese enge Beziehung, die wird es ja dann, wenn 713 BGB-Entwurf in Kraft treten sollte, ja nicht mehr geben.
In der Tat. Und vielleicht jetzt kommen wir auch schon zur abschließenden Frage, weil unterstellen wir mal, dass die Paragraphen 5 und 6 in der heutigen Form nicht überleben werden. Dann stellt sich ja die Frage, wie gehen wir mit denjenigen Fällen um, in denen wir noch in der fünfjährigen Frist sind, um den Paragraphen 5 nachzuhalten. Und da sehen wir jetzt ja auch Parallelen zum Beispiel dahingehend, dass wir mit den Konsequenzen des Brexit leben müssen. Und da gibt es jetzt ja auch gesetzliche Klarstellung. Stefan, wie ist deine Auffassung an der Stelle? Können wir dann hoffen, dass, sagen wir mal, ähnlich wie jetzt die Reaktion auf den Brexit ausfällt, dass man sagt, so, diese Fälle wollen wir nicht zerstören, weil der Steuerpflichtige ja nichts tut. Er verhält sich nur passiv, sondern er ist nur der Leidtragende einer gesetzlichen Änderung oder einer Änderung seines Umfeldes. In gleicher Art und Weise könnte man ja hier bei den Paragraphen 5, 6, 7, 2 und so, also da, wo man noch Fristen zu beachten hat, auch sagen, so, das kann ja nicht schädlich sein. Stefan, wie sind da deine Überlegungen?
Ja, genau so, wie du sagst, Thomas. Es lautet der Paragraph 5 Absatz 3 dahingehend, dass die Befreiung von der Grunderwerbsteuer auf die Grundstückseinbringung ja dann als rückwirkendes Ereignis entfällt, wenn sich vor Ablauf von 5 Jahren der Anteil des einbringenden oder veräußernden Gesamthänders am Vermögen der Gesamthand vermindert. Und vom Wortlaut her könnte man auf die Idee kommen, und liegt es möglicherweise sogar nahe, die Abschaffung der Gesamthand vor Ablauf im konkreten Fall der nachlaufenden 5-Jahresfrist als Verminderung des Anteils am Vermögen der Gesamthand zu verstehen. Allein durch Gesetzesänderung eine Steuer auszulösen, hier in Form des rückwirkenden Ereignisses auf den Zeit der Übertragung des Grundstücks vom Gesamthänder auf die Gesamthand zurückwirkend, das ist ja etwas, was der Gesetzgeber grundsätzlich nicht möchte. Ich glaube, beim Krafttreten von DBA ist es zum Teil dann doch mal anders gekommen. Aber das ist eigentlich Zielrichtung, das zu vermeiden. Und wir haben bei der englischen Limited mit nur einem Gesellschafter, die ihren tatsächlichen Verwaltungssitz in Deutschland hat, hätten wir ja mit Inkrafttreten des Brexit jetzt zum 01.01.2021 das Anwendbarwerden der sogenannten Sitztheorie und damit den Wegfall dieser englischen Limited und damit den Übergang des Anteils am Vermögen der Gesamthand von der Limited auf ihren alleinigen Gesellschafter. Man vermindert sich also der Anteil der englischen Limited am Vermögen der Gesamthand. Und da ist es ja so, dass durch das Jahressteuergesetz 2020 der Gesetzgeber Vorsorge treffen will, dass allein der Brexit und das Anwendbarwerden der Sitztheorie nicht zu diesem Steuer auf die Übertragung des Grundstücks auf die Gesamthand auslösenden, rückwirkenden Ereignisses wird.
Das heißt, an der Stelle fände man eine Lösung, wobei man ja auch sagen muss, eine Lösung für den Steuerpflichtigen wäre auch gefunden, wenn man sagt, wenn schon diese Paragraphen in Gänze abgeschafft werden, dann endet natürlich mit der Abschaffung auch schlichtweg die Nachverfolgung dieser Frist. Das heißt, man könnte sogar vielleicht ein Übergangsgewinner sein, weil die Frist dann eben nicht 5 Jahre läuft, sondern vielleicht nur kürzer.
Ja, in jedem Fall.
Gut. Liebe Zuhörer, wir sind damit für heute thematisch durch. Wie immer, wir hoffen, es hat Ihnen Freude gemacht. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen alles Gute, bleiben Sie gesund und bis demnächst.